Paulus hat es schon erkannt. In Römer 7,15 schreibt er: Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, was ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Wir Menschen sind der Sünde ausgeliefert. Und das macht es auch so schwer, sich mit dem Thema der Selbstwirksamkeit zu beschäftigen. Und deshalb soll der Titel meiner heutigen Predigt wie folgt lauten: Selbstwirksamkeit und Anbetung. Wir werden schauen, was Selbstwirksamkeit in Gott bedeutet und wie Anbetung seinen Anteil an dem Ganzen hat. Und oft werden die Begriffe so weit voneinander entfernt, dass man nur an die Kraft einer Seite von den beiden glaubt, also Anbetung oder Selbstwirksamkeit. Für den Machertypen unter uns mag die Methode der puren Anbetung nach dem trägen Versuch klingen, sich seinem Schicksal komplett zu überlassen. Für den, der sein Leben blind in Gottes Hand legt, klingt Selbstwirksamkeit wiederum nach dem stolzen Versuch, entgegen aller Widerstände einen Weg einzuschlagen, den Gott gar nicht für uns will. Und nach meiner Recherche ist weder der eine noch der andere Pol das Wahre. Auf der einen Seite bedarf es unserer Entwicklung und ihrer Früchte, um voranzukommen und letztendlich was zu bewegen. Andererseits können wir uns aber auch abrackern, wie wir wollen. Wenn wir in einen Krieg ziehen gegen ein mächtiges Heer, die hochmoderne Waffen haben und Gewehre haben, wir selbst haben aber nur eine Steinschleuder in der Hand, dann bezahlen wir die Schlacht wohl mit unserem Leben. Und da können wir noch so stark mit unseren Schleudern kleine Steinchen auf mächtige Rüstung schießen. Das wird nichts bringen. Was wir brauchen, ist Gott, der uns nicht nur ausstattet, sondern der auch bei uns ist und Seite an Seite mit uns diesen Kampf bestreitet. Lasst uns einmal schauen, was da der Unterschied ist und was genau den Unterschied macht. Im Alten Testament hat Gott Mose auf dem Berg Sinai die 10. Er hat den Menschen erklärt, was für sie gut ist und wie sie sich selbst helfen können. Und wir wissen, was dann passiert ist. Direkt darauf ging es schon drunter und drüber und es wurde Götzendienst an den goldenen Rind betrieben. Mit dem Evangelium gibt es aber nun eine gute Botschaft, eine neue Botschaft. Und die ist nicht: Versuch noch mehr und push harder und geh über deine Grenzen hinweg, sondern die ist: Handle im Glauben und handle im Vertrauen. Wir haben mehr als eine Steinschleuder, denn wir haben eine Geheimwaffe. Und unsere Geheimwaffe ist Gott. Er möchte uns als Antwort auf unseren Glauben seine unglaubliche Macht senden, die wir bewusst einsetzen sollen. Wenn ich aber jetzt erzähle, dass alles ja nur von Gott abhängt und ohne seine Kraft es läuft sowieso nichts, wofür dann Selbstwirksamkeit? Ist alles, was wir uns überlegt haben, was wir selbst besser machen können, denn irrelevant? Nein, nämlich ganz im Gegenteil. All das, was wir selbst wirken können, wird umso bedeutsamer, einfach weil Gott die Kraftquelle dafür ist. Und da ich hier von der Kraft in Jesus Christus spreche, folgen hier noch Beispiele, die das Miteinander der Kraft Gottes, also der Kraftquelle und der Selbstwirksamkeit der Menschen, der Verantwortlichkeit der Menschen, diese Kraft einzusetzen, veranschaulichen. Und das könnt ihr gerne mal aufschlagen in Markus 5, 40, 40 bis 43. Das ist die Stelle, wo Jesus ein Mädchen wieder zum Leben erweckt. Und da lese ich jetzt mal vor. Da lachten sie ihn aus. Jesus schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine drei Jünger gingen in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Dann nahm er ihre Hand und sagte, Talita kum. Das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Dann stand das 12-jährige Kind auf und ging im Zimmer umher. Alle waren völlig fassungslos. Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gib dem Mädchen etwas zu essen, sagte er. Genau, und das kennen wir auch so ähnlich von der Erzählung um Lazarus im Johannes 11, 41 bis 44. Das bitte ich euch auch nochmal aufzuschlagen. Johannes 11, 41. Ich lese vor. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete. Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen. Und da wir hier so eine Zoom-Runde haben, wollte ich euch da gerne mal fragen, was sind denn bei den beiden Stellen die Gemeinsamkeiten? Könnt ihr gerne euch unmuten und mal erzählen, was ihr da entdeckt habt. Ja, Michaela?
Also ich bin immer beeindruckt, wie praktisch Jesus auch ist. Ne? Also in beiden Fällen hört die Geschichte damit auf, dass Jesus einen ganz praktischen Ratschlag gibt. Ne? Gibt er was zu essen und dem anderen, der muss doch atmen, müsst jetzt die Tücher wegnehmen. Mhm. Also nicht nur, also jetzt, ja, ich finde das immer toll, also dass Jesus so wirklich so, ja, so praktisch auch ist. So einfach praktisch. Mhm.
Noch andere Stimmen dazu? Ja, Udo?
Beide waren tot gewesen.
Richtig. Ja, ganz genau. Das sind auch eigentlich die wichtigen zwei Punkte, die ich da rausziehen wollte. Und zwar sieht man hier, dass einerseits beide tot waren. Das heißt, es war ein Wunder notwendig, um sie wieder zum Leben zu bringen. Das heißt, das können sie nicht selber tun. Und das kann auch kein anderer Mensch tun. Keiner kann sie wieder vom Tod zum Leben erwecken. Und die andere Gemeinsamkeit ist auch wirklich das, was Michaela gesagt hat. Jesus bewirkt Wunder. Er kann alles machen. Er ist allmächtig und er kann Leute vom Tod wieder erwecken. Aber trotzdem bittet der andere, diese praktischen Dinge zu tun. Er bittet sie darum, das Mädchen zu füttern oder dem Essen zu geben oder die Grabtücher abzunehmen. Sachen, wo er mit dem Finger schnipsen könnte und alle sind satt für immer oder alle sind frei von den Tüchern. Und es ist einfach das, dass Gott diese Wunder wirkt, weil wir das nicht selbst können. Das, was wir aber können, sollen wir tun. Und er möchte auch, dass seine Wunder und sein Zutun aus seiner Kraft von uns verwertet wird und verwaltet wird, dass wir damit rausgehen und was daraus machen. Das kann man vergleichen mit einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Du hast die Mitgliedschaft. Du hast Zugriff darauf, du kannst jeden Tag 24 Stunden dahin gehen, aber du wirst davon nicht stark. Von dem Bibliotheksausweis, da wirst du nicht schlau von, da kennst du nicht die ganzen Bücher automatisch. Und auch eine Krankenversicherung macht dich nicht gesund. Das sind alles Sachen, du hast darauf Zugriff, die stehen dir zur Verfügung. Aber es wird nichts passieren, wenn du nicht selber die nutzt. Und genauso ist das mit Gott. Er existiert und will uns seine ultimative Kraft geben. Aber das macht uns nicht automatisch perfekt. Im 2. Petrus 1,3 steht, müsst ihr nicht aufschlagen, ich lese es nur vor. Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Und da sehen wir, dass wir diese Kraft, von der ich gerade sprach, geschenkt bekommen. Und wir müssen sie annehmen. Er sagt, wir wurden zu einem neuen Leben berufen. Und das ist nicht so, dass wir das Leben direkt dann innehaben oder diese Wirkung innehaben, sondern wir sind dazu berufen. Das heißt, wir müssen etwas ausüben. Wir müssen das anwenden. Wir müssen das nutzen. Er macht nicht, dass wir leben, wie es ihm gefällt. Aber er schenkt uns alles, was wir dafür brauchen. Und kämpft mit uns mit. Wir sollen also uns um uns kümmern und in Gott selbstwirksam sein. Und so nehmen wir dieses Geschenk, von dem da gesprochen wird, auch an. Und mit Sicherheit gibt es da auch eine Balance. Das eine Extrem ist, sich zurückzulehnen und zu warten, bis irgendwas passiert. Also ich sprach ja schon davon mit der Anbetung und sich nur auf sein Schicksal zu verlassen. Weil man denkt, man kann selber nichts bewirken auch. Das habe ich auch schon erlebt. Das andere Extrem ist natürlich, dass man alle Aufgaben selbst übernehmen will, die eigentlich Gott schafft oder die man einfach selber gar nicht schaffen kann und man will unbedingt das selber irgendwie durchbringen, durchboxen. Aber ich glaube es wirklich, dass es da um die Balance geht. Und dazu habe ich euch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar geht es da um, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, wenn ich von Steinschleudern rede, dann geht es um David. Den Goliath besiegt, den Riesen, den Philister. Und während die anderen bewaffneten Soldaten vor Angst vor diesem Riesen schauderten, konfrontierte David den gepanzerten Widersacher mit seiner Steinschleuder und kaum Rüstung ausgestattet, außer mit einem Stock zum Beispiel. Natürlich hatte er aber auch eine Geheimwaffe. Und dazu wollen wir jetzt nochmal 1. Samuel 17 aufschlagen. 1. Samuel 17, 45 bis 46. Ich lese vor. David rief zurück: Du Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und genauso geschah es dann auch. Es konnte keiner ahnen, dass hier Goliath derjenige war, der hilflos in den Krieg zog. David konnte nur so viel tun, wie es ihm möglich war. Er ist in den Kampf gegangen, er hat seine Steinschleuder genommen, aber er ging eben mit Gott. Und aus seiner eigenen Vision und seinem Tun und seinem Einsatz konnte Gott durch ihn Großes bewirken. Er sagt es ja, ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Und der Herr wird dich in meine Gewalt geben. Das heißt, Gott macht den Anfang. Gott ist die Kraftquelle. Gott in dem Fall gibt Goliath in die Gewalt von David und er wiederum nutzt diese Kraft, nutzt diese Ausgangssituation und besiegt ihn. Alleine könnte er ihn aber nicht besiegen. Und daran erkennen wir hier in dem Fall, dass da, wo Davids Selbstwirksamkeit aufhört, da greift Gott ein. Und das sagt auch Paulus, anders formuliert. Im 2. Korinther 12b steht, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und diese Stärke ist genau diese Geheimwaffe, die David mit in den Kampf nehmen konnte. Und wenn wir genau hinschauen, besonders bei David wird es auffällig, dass er seine Kraft da auch aus der Anbetung zieht. Die ganzen Psalme von ihm oder auch, dass er sagt, dieser Sieg über Goliath soll der ganzen Welt dazu dienen, dass die erfahren, dass der Gott mächtig ist. Deshalb würde ich diese Geheimwaffe gleichsetzen mit Anbetung. Während Goliath fremde Götter angebetet hat und sich auf seine starken Rüstungen etwas eingebildet hat, also sich da sicher gefühlt hat und er die angebetet hat als den Gott, hat David den Herrn angebetet und damit gewonnen, glorreich gewonnen. Und wir selbst stehen im Leben auch immer mal auf beiden Seiten. Und unser Kampf ist es, anstatt dem, was wir alles so anbeten können, Jesus anzubeten. Das ist unser Kampf. Jesus ist unser Geschenk von Gott für uns, unser Retter und unsere Kraftquelle. Er ist unser persönlicher Beweis, dass wir, wie wir sind, geliebt sind und dass das, was wir durch ihn tun, durch seine Kraft, zum Guten führt. Gleichzeitig befinden wir uns damit aber auch konsequent im Kampf, und zwar an vorderster Front, weil Gott will mit uns kämpfen und Gott will mit uns gewinnen. Und dieser Kampf wird auch wehtun und wir werden Fehler machen, und wir werden Angst haben, wie jeder andere auch. Aber Gott steht uns bei. Und genauso stand Gott auch Jesus bei. Jesus wurde herausgefordert. Er wurde versucht. Er wurde angegriffen. Und Gott hat ihn sicher durch alle diese Kämpfe hinweggetragen. Und das sogar über den Tod hinaus. Jesus konnte durch seine Anbetung zu Gott, von Gott, das alles bestehen, überstehen und sogar gewinnen. Und er siegte damit über die ganze Welt. Seine Verbundenheit zu Gott bevollmächtigte ihn und entwaffnete seine Feinde. Zum Beispiel als er mit den Schriften herausgefordert wurde, zur Scheidung zum Beispiel, dann konnte er das ganz locker entwaffnen, weil er einfach verbunden war mit Gott. Und auch in der Wüste, als der Teufel ihn versuchen wollte, konnte er widerstehen. Und das hat er gemacht anhand der Schrift. Ich zitiere einmal aus Matthäus 4,10. Weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Was er noch gemacht hat, um diese Kämpfe zu bestehen, ist, dass er seine Brüder mobilisiert hat, damit sie ihn unterstützen. Am Ölberg sagte er zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir, Jesus wusste, dass er da Leute hat, denen er vertrauen kann, obwohl sie selbst auch ihre eigenen Kämpfe und Zweifel haben. Aber trotzdem waren das Leute für ihn, die ohne Murren mit ihnen in den Kampf zogen. Lasst uns das mitnehmen und auch füreinander als Familie genauso sein, wie die Brüder da für Jesus. Was Jesus noch gemacht hat, um diese Kämpfe zu bestehen mit Gott gemeinsam, ist, dass er Gott von seiner Angst erzählt hat, um diese Angst ans Licht zu bringen. Da sagt er: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Wie Jesus können wir demütig sein und Gott den Raum geben, in uns zu wirken. Gott verherrlicht sich in unserer Schwäche, damit wir stark sein können. Genauso möchte er aber, dass wir ihn anbeten und seine Kraft in Anspruch nehmen. Denn aus seiner Kraft, die er uns schenkt, können wir aktiv Berge bewegen, heilen und kämpfen. Oder andersrum, erst kämpfen und dann heilen und dann wieder kämpfen. Genau. Und dazu hatte ich jetzt auch ein Lied ausgesucht, mit dem wir auch dann in dem Sinne das Abendmahl einleiten können.
Ja, das Lied heißt Lobpreiset unseren Gott. Ich teile meinen Bildschirm. Lobpreiset unseren Gott, singet ihm ein neues Lied, der uns aus aller Not in seine Liebe rief. Freut euch, ich Gott. Stellt euch auf meinen Sieg, freut euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit, blicket ab und lauf, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komm. Habt ihr Angst, doch ich habe sie siegt, wer meinen Namen traf, der ist es, der mich lieb. Freut euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit, blicket ab und lab, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komm.
Amen.
Amen. Ja, Gott verspricht uns, dass er die Angst besiegt, dass wir auf seine Kraft vertrauen können und dass wir seine Wunder sehen können und er bei uns ist und wir mit ihm unseren Kampf gewinnen können. Vater, du bist der große Gott, der alles Gute geschaffen hat. Und der alles Böse beenden wird. Das ist deine große Kraft, von der du uns versprichst, dass sie auch in uns wirkt. Du hast uns deinen Sohn geschickt, der über die Welt gesiegt hat. Und auf diesen Sieg können wir uns stellen. Wir haben Anteil daran und sind auserwählt, darauf aufzubauen. Herr, wir beten dich an für deine Liebe, aus der du dich für uns am Kreuz geopfert hast und dass du deiner Gnade einen Namen gegeben hast, an dem wir uns erinnern können. Und der Name ist Jesus. Jesus, an dessen Opfer wir uns heute gemeinsam in Form von Brot und Wein erinnern. Einen Namen, auf den wir trauen können. Du bist unser Erlöser, der uns vom Tod und damit aus der Gefangenschaft der Welt befreit hat. Dafür beten wir dich an und dafür danken wir dir. Amen.